Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 7. Oktober 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Abo, Abo, Abo. Jetzt das Abo lösen für den Nebelspalter.ch. Wenn ihr findet, die Rahmenverträge sind ein Problem. Wenn ihr das Gefühl habt, die EU ist nicht eine heilige Institution. Wenn ihr auch das Gefühl habt, die Steuern sind viel, viel zu hoch in unserem Land. Und wenn ihr der Meinung seid, jetzt wird aufgerüstet und zwar sofort. Nebelspalter.ch ist eines der wenigen Medien, die auf der anderen Seite steht, vom politischen Graben, wo gute Informationen sind aus einer liberalen Sicht. Könnt ihr uns jetzt abonnieren auf Nebelspalter.ch. Wenn ihr uns sonst unterstützen wollt, jetzt habt ihr die Möglichkeit, bei Bern einfach am Schluss in den Shownotes einen Unterstützungsbeitrag uns zu schicken. Dann können wir wieder mal ein warmes Bier oder einen kalten Gin Tonic trinken. Gut. Dominik, ich habe heute ein Memo geschrieben über den Zustand der Europäischen Union. Und zwar ist das nicht in meinem Kopf entstanden, sondern es geht eigentlich um den Draghi-Report, der vor einem Jahr schon rausgekommen ist. Ja, das ist jetzt doof, aber was ist dein Eindruck? Wie ist der Zustand der EU?
Ja, es ist halt verrückt. Weißt, vor einem Jahr, du erinnerst dich, grosse Medienkonferenz, Ursula von der Leyen und Mario Draghi. Beide sagen, wie schlimm es steht, eben um die Innovationsfähigkeit und die Regulierung und so weiter. Und der Mario Draghi sagt sogar, we are killing our companies. Das ist der Satz, der mir dann geblieben ist. Und Frau von der Leyen verspricht, ja, wir machen jetzt einen Omnibus. Das ist typisch deutsch, oder? Wir machen jetzt einen Omnibus, wo soll das alles verbessern, die Regulierung streichen. Jetzt müssen wir gerade zack, die EU muss wieder wettbewerbsfähig werden und die Euroturbo in der Schweiz nehmen das sofort auf. Sender, die EU macht etwas, es kommt gut, wir dürfen uns dort anlehnen, es wird alles gut, weil die EU wird jetzt eben auch wettbewerbsfähig. Und das ist, als ich das Memo gelesen habe, es ist halt so rausgekommen mit diesen Plänen von der Ursula von der Leyen, wie man es hätte können ahnen. Es passiert halt fast nichts.
Genau, und zwar ein Think Tank hat das untersucht. 383 Empfehlungen hat Mario Draghi gegeben. Gut, ich meine, ist auch bei ihrem Weich 383 Empfehlungen. Das ist etwa so wie der Rahmenvertrag. Einfach immer zu viel drin. Sie können nicht mehr irgendwo sich auf etwas konzentrieren, was wichtig ist. Aber immerhin, 383 Empfehlungen, von denen nur 11% sind überhaupt in Angriff genommen worden.
In Angriff?
Das heisst nicht, dass sie umgesetzt sind. Das heisst, in Angriff genommen. Nein, es ist jenseits. Und das Zweite, vielleicht ein anderes Indiz, das mir auch aufgefallen ist gestern, als ich die Zürich-Zeitung gelesen habe, oder? Auch die EU hat jetzt gemerkt, Rohstoffe sind kritisch. Rohstoff ist ein Problem. Vor allem, weil China praktisch alles bunkert. Und das ist, gerade jetzt, wenn es um AI geht, wenn es um die neue Energiepolitik geht, die auch nicht funktioniert in der EU, ist ja gleich. Aber die Rohstoffe sind alle wichtig. 60 Bergbauminen hat die EU einfach gesagt, die sind strategisch wichtig, die kommen jetzt auf eine Liste. Und auf dieser Liste sind sie jetzt. Es passiert aber nichts. Es ist ein Papiertiger. Es passiert nichts, weil die Regulierungen, nicht nur von der EU, sondern natürlich auch von den Nationalstaaten, sind so besoffen, wenn es um Bergbau geht in Europa, dass niemand mehr will in Bergbauminen investieren oder kann investieren oder vorwärts kommt, das Zeug wird nicht mehr ausbütet. Und es ist noch ironisch, eine Mine geht jetzt wieder auf in Südwestengland, wenn es mir recht ist. Ja, wer macht es? Wer finanziert es? Amerikaner. Also nicht einmal die Europäer sind nicht einmal im Stand, ihren eigenen Bergbau zu organisieren. Und ja, einmal fragt man sich schon, wenn ich das einmal so lese, und ich habe jetzt eben Draghi gefunden, die Analyse ist genial, brutal, genau solche Wörter, die du auch gesagt hast, vorher kommen viel vor, wir sind am Sterben, wir gehen unter, wenn wir jetzt nicht handeln, gehen wir unter. Aber wenn man nachher schaut, was der Draghi empfiehlt, dann muss ich sagen, ja, das ist ja der gleiche Quark, den ihr jetzt schon 20 Jahre gemacht habt und der euch dazu geführt hat, dass ihr nicht mehr so wichtig seid oder nicht mehr so wirtschaftlich erfolgreich wie zum Beispiel die Amerikaner. Nämlich koordinieren, harmonisieren, zentralisieren, regulieren. Regulieren sagt er schon, muss man zurückfahren. Aber was er eben zum Beispiel extrem immer noch daran glaubt, ist einfach, Koordination ist gut, Harmonisierung ist gut. Jetzt hat die Rüstungsindustrie schon das neue Mantra. Ja, wir sind so nicht mehr gut, weil die Amerikaner sind natürlich viel grösser und wir sind da im Nationalstaat, wir haben 500 verschiedene Panzertypen und so weiter. Ja, kann alles sein, aber Sobald die EU anfängt zu koordinieren, heisst das bei der EU immer mehr regulieren. Das ist eben das Schicksal der EU. Dass sie harmonisieren, tönt ja schön, aber es heisst immer mehr regulieren, wenn sie das machen. Also demher, ich bin sehr, sehr pessimistisch. Ich glaube, am Schluss wird die EU als Papiertiger in die Geschichte gehen und Nationalstaaten müssen ihre Macht zurückholen. Das kann schon innerhalb von der EU sein, aber sie müssen wieder mehr Spielraum haben, es geht, geht Europa unter.
Die Grünliberalen sehen das anders. Die wollen, die wollen die Souveränität von der Schweiz abgeben. Die haben heute nämlich, gerade heute ausgerechnet, erzählt, sie wollen also unbedingt die Rahmenverträge. Der Jürg Grossen hat sich da ins Zeug geworfen. Natürlich gäbe es auch Grautöne, hat er gesagt, aber es sind klar, die Vorteile sind ganz gross. Wie genau die Vorteile sind, das sagt er nicht, aber es ist ein, Zitat, nahezu vorbehaltloses Ja, Zitat Ende, von den Grünliberalen. Auch Economy Suisse hat sich schon dazu geäussert und man jubelt jetzt, ja, das sind die ersten Zeichen, dass es eben gut kommt mit diesen Rahmenverträgen.
Genau, oder dann gibt es eine andere Geschichte, die dir zugetragen worden ist aus der Ostschweiz, was die FDP betrifft, was jetzt da als neues Argument gebracht wird, um die FDP-Delegierten ja, zu überzeugen. Dominik, was ist da vorgefallen?
Ja, es hat offenbar ein Delegiertentreffen gegeben und das Verrückte ist irgendwie so ein bisschen, man sagt jetzt, ja, wir FDPler, wir sind doch die Wirtschaftspartei. Und weißt du, das ist interessant. Das ist genau der Fehler von der FDP, weil die Wirtschaft geht nicht wählen. Wählen gehen die Menschen in diesem Land. Also du musst eine Partei sein für die Menschen und nicht für die Wirtschaft. Das ist genau der Fehler, wenn man das Gefühl hat, dass man einfach immer genau das machen soll, was Economy Suisse macht. Weil das bringt nichts. Das bringt höchstens, denn irgendwann ist man noch, und ich habe manchmal wirklich bei der FDP das Gefühl, man ist wirklich auf dem Weg so zu dieser Liberalismus-Elite-Partei. Und die wissen wir von Deutschland und anderen Parteien, wenn sie über Länder, wenn es sie überhaupt gibt, dann schwankt sie irgendwie zwischen 5% und 7%. Das ist offenbar das Schicksal, das gewisse Delegierte vorgesehen. Nein, die FDP muss wieder eine Partei sein für die Leute und ihre Probleme. Das wäre viel besser, als da irgendwo etwas mitmachen.
Absolut. Und wenn du sagst, elitär, oder? Ja, elitär sind sie schon, aber sie sind dann auch theoretisch oder programmatisch nicht so super liberal, oder? Ich meine, wenn man wenigstens liberal wäre, wenn man wenigstens wirklich liberal, programmatisch super wäre. Aber das ist ja nicht der Fall. Ich meine, eben, jede Annäherung an etwas vom Unliberalsten, was es gibt, nämlich die EU, ist einfach nicht liberal. Es tut mir leid. Und die Leute, die sonst irgendwelche Regulierungen in der Schweiz beklagen, gerade die Wirtschaftsverbände, tun sich mit grösster Entschlossenheit jetzt einem Gebilde anschliessen, annähern, wo es so besoffene Regulierungen hat. Und das wissen sie eigentlich. Also sie verlieren jede Glaubwürdigkeit.
Kommt noch dazu, dass sogar die bundesrätliche Studie ja zeigt, dass es für die Wirtschaft nicht besonders gut ist. Und zwar, obwohl die alle Kosten weglässt, kommt sie dazu, es bringt gar nicht viel. Also es ist wirklich das Argument, wir sind die Wirtschaftspartei. Das ist einfach wirklich, das kann man nur, wenn man verblendet ist, ins Feld führen.
Absolut. Und eben, ich muss auch sagen, ist jetzt also wirklich nicht gerade ein Slogan gewesen, die letzten 20 Jahre, wo der FDP etwas gebracht hat. Also, ja. Vielleicht dann eben, genau wie du sagst, arbeitet doch mal wieder mit euren Wählern. Arbeitet mit denen. Überlegt, fragen die, was die wollen. Ja. Ich glaube, ich habe noch nie einen Wähler getroffen auf der Straße, der gesagt hat, bist du gut, bist du jetzt Wirtschaftspartei? Nein, das ist so absurd. Das ist so weltfremd. Das ist so falsch. Aber genau. Gut, schauen wir, wie es weitergeht. Gehen wir zu einem anderen Thema. Alex Reichmuth geht ein bisschen ins Gleiche rein, hat eine gute Geschichte gemacht. Natürlich über sogenannte Klimaforschung. Und da geht es auch um wirtschaftliche Prognosen, die vielleicht ein bisschen, was soll ich sagen, unseriös sind. Dominik.
Ja, vor anderthalb Jahren hat das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, PIK, hat im Fachblatt Nature, das ist ziemlich renommiert, eine Studie zu den wirtschaftlichen Folgen vom Klimawandel publiziert. Und du hast es sicher auch schon gehört, man sagt ja jetzt immer, der Klimawandel, die Katastrophe ist so schlimm, die kostet eben mehr als die sauteuren Massnahmen, die es braucht, um das zu vermeiden. Oder? Und darum tut man ihn irgendwie probieren, das zu rechtfertigen. Es geht also am Schluss um Politik. Und die Studie hat gesagt, der Klimawandel bis 2050 kostet einen Einkommensrückgang von 19%. Das wären 38 Billionen Dollar. Also wirklich 38'000 Milliarden. Und darum kann man so viel Geld für politisch nutzlose Sachen ausgeben und es ist immer noch günstiger als die 38'000 Milliarden. Jetzt ist leider rausgekommen, dass es die Grundlage von dieser Statistik kompletter Schwachsinn sind, völlig untauglich, um das zu behaupten. Man müsste komplett neu rechnen, komplett anders rechnen und Nature hat die Hinweis, dass es komplett falsch ist, eigentlich 15 Monate unter dem Deckel behalten. Das Institut hat jetzt ganz leicht die Berechnung korrigiert. Ich habe das Gefühl, bei so einem Modell müssen wir ganz aufhören, weil es bringt überhaupt nicht.
Genau, und der Punkt ist ja auch, dass die ganzen Klimamassnahmen bis jetzt ja nicht den Beweis erbracht haben, dass man Klimaerwärmung damit gross beeinflussen. Das ist ja auch das Zweite. Jetzt können die Leute sagen dann immer wieder, ja natürlich, CO2 ist jetzt schon so viel in der Luft, bis wir das einmal wegbringen, ja. Da geht jetzt halt nochmal 300 Jahre. Kann man schon sagen. Aber das ist ja dann wirklich schwierig zu erklären, warum ist es denn nicht besser, wenn wir uns einfach darauf einstellen, dass halt jetzt ein bisschen wärmer wird und das Geld, das wir ausgeben, das gibt wenigstens einen konkreten Nutzen. Da kann man zum Beispiel Überschwemmungen verhindern, man kann Bergstürze kann man verhindern, das ist nicht so schwierig. Das andere ist viel, viel schwieriger, den Klimawandel beeinflussen, in der Hoffnung, eben, wir können das stoppen. Das, finde ich, ist viel mehr Voodoo. Und du hast richtig gesagt, ich meine, alle die Studien, die wirtschaftliche Folgen über länger als 5 Jahre probieren zu prognostizieren, das gilt ja auch für die Rahmenverträge, da weiss man eigentlich sowieso, es ist unseriös, weil es ist viel zu komplex. Also Wetter natürlich auch, Klima ist ja noch viel komplexer. Also auch dort sind die Voraussagen einfach Computermodelle, wo wir nicht wissen, ob es dann wirklich dann auch stimmt, ob es dann wirklich so rauskommt. Was wir können wissen, ist, ob es jetzt wärmer geworden ist. Und das wissen wir ja. Wir wissen, es ist wärmer geworden in den letzten 150 Jahren. Die Frage ist ein bisschen, wie schlimm ist das eigentlich? Und dann muss ich sagen, ja, also die letzten 150 Jahre haben wir eigentlich auch gut können leben. Oder haben die ein Problem? Also die Leute, die ein Problem haben mit den Temperaturen, sollen wir doch mal anrufen, dann können wir über das reden. Telefonnummern gebe ich jetzt nicht, weil ich nicht gerade irgendwie das Gefühl hätte, dass gerade noch 2 oder 3 Leute anrufen. Nein, aber wie gesagt, ich möchte mal sehen, wo sind denn die echten grossen Probleme, die wir bis jetzt hatten, wo wir nicht könnten mit intelligenten Massnahmen uns davor schützen. Gut, gehen wir in ein anderes Thema rein. Gaza ist natürlich in aller Munde. Wir haben noch nicht über das geredet, über den Friedensplan. Wir haben vor einer Woche schon mal über das geredet. Jetzt hat sich der Nebel ein bisschen geklärt. Dominik, hast du den neuesten Stand?
Ja, offenbar treffen sich Unterhändler in Sharm el-Sheikh zwischen der Hamas und Israel. Es geht um die Umsetzung von dem Trump-Plan. Ich finde es einfach verrückt, oder wie die Hamas am Schluss des Tages wieder gesagt hat, zwar, wir machen da mit, aber wir wollen das nicht. Vor allem, sie wollen sich nicht entwaffnen lassen, sie wollen weiterhin eine politische Rolle spielen und sie wollen alle Grüssel vom 7. Oktober, wo man gefangen genommen hat, dass die freigelassen werden. Und ich meine, heute ist der 7. Oktober, vor 2 Jahren, das unglaubliche, das Massaker an Jüdinnen und Juden, wo verübt worden ist, via Luft, mit Gefährt, ist mir eingefallen in Israel. Es ist wirklich verrückt, wir müssen an das denken, was da passiert ist. Vielleicht nur eine kleine Klammerbemerkung, ganz eine dürre Mitteilung von der Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter auf Twitter. Sonst nichts gross, von Ignacio Cassis nichts gehört. Ich bin auch froh, haben wir einen bewussten Botschafter in Israel, der ist heute nämlich an den Ort von dem Nova Musikfestival gegangen, um an das zu denken.
Genau, und EDA muss man wissen, EDA tut ja... Ich weiß auch nicht, wenn irgendwie ein Velo verloren gegangen ist in Afghanistan, gibt es eine Meldung in Bundesbern, wo irgendein Volontär schreiben darf. Aber wenn das Massaker in Israel, ja, da müssen wir jetzt wirklich nichts dazu sagen. Das ist ja nicht so wahnsinnig wichtig. Ja. Nein, das ist ja peinlich. Aber vielleicht jetzt zurück zum Friedensplan. Ich meine, the beauty von dem Plan war ja eigentlich, dass man gesagt hat, oder der Trump gesagt hat, Hamas spielt keine Rolle mehr in der Region. Hamas tut alle Waffen abgeben, Hamas löst sich eigentlich selber auf, Hamas ist politisch nicht mehr relevant. Das sind die wichtigen Bedingungen. Natürlich neben den Geiseln, aber das sind die wichtigen Bedingungen. Mit der Hamas kann man keinen Frieden schliessen. Und von dem her ist es natürlich grotesk, wenn jetzt die Hamas Gefühl hat, erstens, sie können noch Bedingungen stellen, sowieso, am zweiten, dass sie jetzt bis jetzt noch nicht angekommen sind für das. Ich bin da auch noch recht gespannt, wie die Amerikaner reagieren. Trump hat meiner Meinung nach bis jetzt eher schwach reagiert, ja. Hat sich auch wieder, hat man das Gefühl gehabt, übertölpeln lassen. Aber hat man schon das Gefühl, wissen gut, tun jetzt nicht immer gerade von lauter Begeisterung für deinen eigenen Deal alles gerade akzeptieren. Das ist unglaublich. Ich weiss schon, er wird dann nachher wieder ändern, aber Kommunikation ist einmal schon sehr anstrengend, Herr Präsident. Das ist einmal schon ein bisschen anstrengend, muss ich also ehrlich sagen. Weil so kann es ja nicht sein. Also, meine, das wäre ja lächerlich, wenn man einfach die Hamas überleben lassen. Und das wäre ganz sicher nicht da, wo der Netanyahu sich erklärt hat, mitzumachen. Und zweitens, das ist auch noch wichtig, was die Leute natürlich auch völlig vergessen, das wollen die Araber nicht. Oder was die Araber wollen, ist, Hamas muss weg. Und wenn ich sage Araber, ist das vielleicht ein bisschen pauschal, sagen wir es mal so, alle arabischen Regierungen wollen, dass die Hamas weg ist, weil die meisten Golfstaaten sowieso, aber auch Ägypten, auch Saudi-Arabien, die haben genug von dieser palästinensischen Politik, oder was heisst Unpolitik, die wollen das nicht mehr. Sie wollen Frieden, weil sie würden nämlich gerne mit Israel gute Geschäfte machen. Und von dem her, ich habe nicht das Gefühl, dass das letzte Wort ist, aber wir sind gespannt, wie das weitergeht. Gut, jetzt haben wir noch so ein paar sogenannte Fun Facts. Ich denke, jetzt sind ihr alle in der Ferien, jetzt könnt ihr euch auch entspannen. Die Welt ist nicht nur am Untergehen, die Welt ist nicht nur düster, es gibt immer wieder Grund für Humor und fürs Lächeln, weil unsere Welt ist ja auch noch verrückt. Das ist das Schöne. Die Realsatire holt ja einmal die Realität nicht ein, sondern überholt sie. Und die Realsatire kommt zuerst und nachher kommt dann noch zuerst kommt die Realsatire und dann kommt irgendeine Satire. Gut, bring mal ein Beispiel, Dominik.
Ja, Dortmund hat einen Vaterschaftskandal. 7 Männer haben insgesamt Vaterschaft von insgesamt 122 Kindern übernommen. Ja. Und die Kinder, die dürfen jetzt alle und ihre Mütter auch aus Familiennachzugsgründen, also wegen der Europäischen Menschenrechtskommission und dem Urteil vom Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, die können alle, wenn sie nicht schon da sind, die können auf Deutschland kommen. Und das ist wirklich, das ist nicht der erste von diesen Skandalen. Es hat schon mal einen, der Jonathan A., der hat schon mal die Vaterschaft allein für 24 Kinder übernommen. Und ich meine, es ist einfach, ja, der Herr Reichelt tut das bei news.de, sagt er, das sei ein Familienbetrieb. Oder? Das ist, und ich meine, da sieht man, wie absurd das Konzept ist, wie es hintergangen wird, oder? Wie das dazu führt, dass auch die deutschen Kommunen dann eben Geld kassieren. Also pro Fall kommt so ein Vater bis zu 8'000 Euro über, steht da. Ich habe das nicht können verifizieren. Aber wenn das stimmt, dann ist es natürlich ein unglaublich tolles Business. Dominiert übrigens von Gangs aus Westafrika.
Eben, ich als zuerst denke, vielleicht sind das Gangs aus Baden-Württemberg. Oder Gangs aus, was soll man sagen, aus der Nordostschweiz. Könnte ja sein. Nein, sie sind von Westafrika. Alle sind überrascht. Nein, aber es ist genau, wie du sagst, das ist ein Systemfehler. Und wenn man einen Systemfehler hat, sollte man gescheiter den Fehler korrigieren, als so lange zuwarten, bis es so schlimm ist, dass man es nicht mehr korrigieren kann und die Leute einfach durchdrüllen. Und dann ist die AfD dann plötzlich einmal eine gemäßigte Partei. Vielleicht gibt es dann noch bald einmal eine Partei, die halt noch weniger gemäßigt ist, wo die Einwanderungsfrage so verschärft lösen will, dass wir das Gefühl haben, was ist auch los. Und ich meine, es ist so verantwortungslos von der Politik, dass man das Problem so schleppend angeht. Das ist richtig. Das Problem ist nämlich schon lange bekannt in Deutschland. Man hat es probiert, man hat gewisse Gesetze durchaus verändert, aber die Wirkung ist noch relativ klein. Und eben, jetzt kommen die Rahmenverträge. Es sind sehr viele auch EU-Regeln, die da dazu führen, dass man das fast nicht verändern kann. Eben, Familiennachzug ist auch so eine heilige Kuh in dieser EU und wir schliessen uns auch dem an. Bei den Rahmenverträgen ist zum Beispiel einfach klar, der Familiennachzug wird erweitert. Glauben diesen Leuten nicht von den Wirtschaftsverbänden, diesen Wirtschaftsfunktionären, die noch nie geschafft haben in der Privatwirtschaft, was sie euch sagen, das stimmt nicht. Es ist eine Erweiterung vom Familiennachzug. Er wird erstens erweitert, weil nach 5 Jahren Aufenthalt in der Schweiz könnte die für immer bleiben. Wir werden die nie mehr los. Ob es jetzt Sozialhilfeempfänger sind, Arbeitslose oder weiss nicht was. Das ist das Erste. Das Zweite ist, du hast auch die Geschichte zu dem gemacht. Man kann schon mit ganz kleinen Pensen überhaupt kommen als angeblicher Arbeitnehmer oder als angebliche Fachkraft. Man kann in Schlieren in einer Bar 5% Pensum übernehmen und Markus Somm und Dominik Feuss in Gin Tonic einschenken. Dann ist man eigentlich schon Arbeitnehmer und dann kann man 3,5 Jahre arbeiten und dann muss man noch 1,5 Jahre durchbringen in der Sozialhilfe und in der Arbeitslosenhilfe und dann hat man einen dauernden Aufenthalt. Und das ist der Grund, warum es in Deutschland solche Missstände gibt, die man fast nicht mehr korrigieren kann. Es ist eigentlich Genghis Khan-mässig. Oder? Genghis Khan hat mir gesagt, der hat, glaube ich, etwa Tausende von Kindern hat der gezeugt. Aber der hat wenigstens kein Sozialgeld bekommen für das. Er hat sich selber genommen. Er hat irgendwie alle anderen Völker einfach ausbeutet und unterdrückt. Nein, das sind einfach keine Zustände. Gut, gehen wir zum nächsten Thema. Das finde ich eine von meiner Lieblingsgeschichten. Der Tiger ist los. Was passiert, Dominik?
Und zwar in Grossau, im Walter Zoo. Dort hat man eine Übung durchgeführt, den Ausbruch von einem Tiger hat man simuliert. Und es hat dann einen angestellt, der hat müssen in ein Tigerkostüm. Und bei SRF siehst du, wie er da im Tigerkostüm, aber leider aufrecht, ich meine, eigentlich müsste er auf allen Vieren, oder? Aber aufrecht durch so Gebüsch strielen. Und Angestellte vom Zoo haben sich müssen ausrüsten mit so Knüppel und so und so Schild, wie man es eigentlich von Demos kennt, wo so zwei Tigeraugen vorne drauf haben und die haben den Tiger müssen im Gebüsch wieder fangen. Das ist wahrscheinlich einfach Räuber und Poli für Erwachsene, oder, wo man da durchgeführt hat.
Gut, ich bin froh, dass der nicht nur einen Tiger darstellen musste. Hätte ja können sein, dass er irgendeinen Vogel, einen Vogel hätte müssen darstellen und mit ein paar Federli hätte müssen von einem Hochhaus runterkumpeln und dann, ich weiss auch nicht, aber ich meine, Entschuldigung, Müsst ihr euch einen noch ankleiden als Tiger? Ich denke, der ist ein armer Sieg. Oder vielleicht ist es auch einer, der fluide Vorstellungen hat von seinem Geschlecht.
Lässt
er sich jetzt eintragen als weibliche Tigerin? Könnte ja noch sein. Auch das ist bald möglich in unserem Gesetz. Ich bin überzeugt, der Beat Jans sorgt dafür. Das sind die Leute, die sich halt als Tier sehen oder sozialisiert worden sind als Tier, wie als Tiger. Dass die eben auch als Tiger anerkannt werden im Pass. Gut, gehen wir dann zum letzten Thema aus Murten, wo, das ist auch wirklich gut, wo die Energieversorgung im Vordergrund steht.
Genau, die Industriebetriebe Murten, die sind unter anderem für die Stromversorgung zuständig und in ihrem neuesten Kundenmagazin auf der Titelseite steht ganz gross «Gut versorgt, bien servi» und dann siehst du einen Grossvater mit seinem Enkel am Holz sammeln. Liebe Murtnerinnen und Murtner, der Winter kommt, Großeltern gehen mit ihren Kindern jetzt Holz sammeln, dann bist du bien servi, wenn der Winter kommt. Das ist das Motto von denen. Strom, das gibt es nur noch etwa die Murten.
Das stimmt. Aber ich sehe, dass wir eben gar nicht polemisch sind, wenn wir sagen, nein, die Grünen sind die Höhlenbewohnerpartei oder die Steinzeitpartei. Es ist einfach wahr. Wir kommen wirklich immer dem Zustand näher. Wir werden langsam wieder in der Steinzeit ankommen, wo man Holz muss sammeln und eben Tiger. Ab und zu muss man halt Tiger umbringen. Das ist dem Angestellten in Gossau noch nicht passiert. Der ist nur verprügelt worden. als Tiger. Er wird dann auch noch auf irgendeinen umgebracht. Ja gut, das ist es. Bern einfach an dem 7. Oktober 2025. Dominik Feusi, Markus Somm auf nebelspalter.ch. Könnt uns abonnieren, jetzt abonnieren. Und zweitens, wie immer, könnt euch nie entschuldigen, wenn ihr euch noch nicht als Tiger fühlt. In dem Sinn, macht's gut, bis morgen. Gleicher Kanal, gleiche Zeit.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch